Im Prinzip, die Frau Schwabe arbeitet in einer Schule und ich studiere. Ihr Buch spielt an einer Schule und meines spielt dann an einer Universität. Es ist ein bisschen eine spezielle Situation, diese Lesung, sicherlich mehr für mich als für Sie. Sie müssen nur hören. Ich musste den Text erstmal abschreiben, was einfach auf meine Behinderung, auf meine Blindheit zurückzuführen ist. Das heißt, ich habe die Passagen, die ich heute lese, mit dieser Maschine auf dieses Papier abgetippt, damit ich das anschließend mit den Händen auch lesen kann. Dergleichen wollen wir Ihnen im Anschluss noch anbieten. Und zwar hat der Herr Rüger ein Knurrhahn-Lesezeichen entworfen. Und wir bieten Ihnen quasi an, dass ich diese Lesezeichen signiere, wiederum mit besagter Maschine. Und dazu gibt es dann auch ein Braille-Alphabet, also ein Alphabet in Punktschrift, um überprüfen zu können, ob ich auch wirklich geschrieben habe, was Sie haben wollten. Zu meinem Buch. Ich werde anders als die Frau Schwabe nicht von Anfang an anfangen und auch nicht chronologisch lesen, sondern ein paar Streifzüge werfen auf die Hauptperson. Die zentrale Hauptperson ist Studentin Marlene Lahm. Sie studiert in Erlangen Publizistik und verliebt sich, wie kann es anders sein, verliebt sich in einen ihrer Dozenten, Professor Dr. Leonhard Mader, der dann eigentlich die zweite Hauptperson ist. Es gibt da verschiedene Verwicklungen und auch noch einiges drumherum. Marlene hat auch sicherlich andere Probleme, gerade auch in ihrem privaten Umfeld. Hauptsächlich stehen aber im Mittelpunkt des Buches diese beiden und daher auch im Mittelpunkt des heutigen Vortrags, sowie Marlenes Verhältnis zu ihrer Familie. Zum einen zu ihrer Oma, die sie sehr liebt, zum anderen zu ihrer Mutter, die sie, ich sag mal vorsichtig, eigentlich gar nicht mag. Warum? Damit fangen wir einfach mal an. Marlene hätte nicht sagen können, wann sie ihre Mutter zuletzt ohne Flasche gesehen hatte. Stets hielt sie sie wie eine Trophäe in Händen. Und an eine Entziehungskur war nicht zu denken. Ich bin nicht abhängig. Mechthild musste sich an einem Regal festhalten, um nicht zu schwanken. Aber sie war nicht abhängig. Ich könnte jederzeit mit dem Trinken aufhören, beteuerte sie und war auch noch davon überzeugt. Wie konnte sie nur so blind sein? Wie übersehen, dass ihre Wohnung einer Müllhalde glich? Das Einzige, was Mechthild noch wahrnahm, war der Alkohol. Willst du auch einen Schluck? Mechthild schob ihr die Flasche hin. Marlene sprang angewidert auf. Schmeckt gut, meinte Mechthild und schaute sie aus glasigen Augen an. Warum bemerkte Mutter nicht, dass ihre Tochter mit den Tränen kämpfte? So, ist das Lesezeichen runtergefallen. Was soll's? Voller Verzweiflung griff Marlene nach dem Glas. Sie wollte es Mechthild wegnehmen, doch diese hielt es so krampfhaft fest, als zerrte Marlene an ihrer Brieftasche. Was soll das? Marlene kam in die Tränen, denn Mechthild war trotz allem ihre Mutter. Sie musste ihr doch helfen. Mit einem kraftvollen Ruck zog Marlene das Glas zu sich heran. Der Wein schwappte über und bildete auf dem Tischtuch eine Spur, die rot war wie Blut. Mechthild kreischte. Dann schlug sie Marlene mit der flachen Hand ins Gesicht. Wie in Zeitlupe glitt Marlene das Glas aus den Händen. Sie sah zu, wie es langsam zu Boden sank, während ihre Wange brannte wie Feuer. Mechthild sagte irgendetwas, das Marlene nicht verstand. Im nächsten Moment krachte das Glas auf die Fliesen, wo es in zahllose Scherben zersplitterte. Wann und wie viel ich trinke, entscheide ich immer noch selbst, wütete Mechthild. Marlene konnte ihr nicht antworten. Sie drehte sich um und stürmte aus dem Zimmer, dann aus der Wohnung. Aber wohin sollte sie gehen? Vor der Haustür blieb sie stehen. Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Marlene schluchzte, doch niemand hörte sie. Keiner war da, der sie hätte in die Arme nehmen und trösten können. Um wieder ruhiger zu werden, lehnte sich Marlene gegen die raue Hauswand und schloss die Augen. Für wen tat sie sich das an? Nicht für ihre Mutter, so viel war klar, denn Mechthild beklagte sich über alles. Zum Beispiel über das Essen, das die Tochter ihr kochte. Mechthild rührte die Speisen nur selten an. Und wenn Marlene bei ihrem nächsten Besuch den Müll nach draußen brachte, fand sie die Reste in den Eimern vor. Das machte sie wütend. Mechthild war auf eine Weise undankbar, die Marlene ihr nicht verzeihen konnte. Nie schenkte ihr Mutter auch nur ein einziges freundliches Wort. Vielmehr war sie verärgert, weil Marlene solch klare Grenzen setzte und ihre Wünsche ignorierte. Und das ließ sie die Tochter auch erbarmungslos spüren. Es dauerte lange, bis Marlenes Tränen versiegten. So kraftlos, wie sie war, nahm sie sich vor, noch einmal mit Oma über Mechthild zu sprechen. Denn so konnte es nicht weitergehen. Hallo. Marlene reagierte nicht. Sie hörte die Stimme zwar, aber der Mann grüßte bestimmt nicht sie. Niemand würde innehalten, um ihr einen guten Tag zu wünschen. Geht es Ihnen nicht gut? Jetzt war er näher gekommen, blieb direkt vor Marlene stehen und seine Stimme kam mir so bekannt vor. Widerstrebend öffnete sie die Augen. Einen Sekundenbruchteil später wünschte sich Marlene, sie hätte das nicht getan. Vor ihr stand Professor Leonhard Marder. Wie die anderen Publizistikstudentinnen, so hätte auch Marlene ihn unter Tausenden sofort erkannt. Ein großer, hagerer Mann, sportlich und mit leuchtendem roten Haar, das weich sein musste wie Seide. Vor allem aber imponierte Professor Marder mit seiner gewinnenden Art. Im Gegensatz zu manch anderen Dozenten betrachtete er die Studenten nicht als sein Arbeitswerkzeug. Leon wollte stattdessen die Menschen kennenlernen, die sich hinter den Gesichtern verbargen. Hastig wischte sich Marlene die Tränenspuren von den Wangen. Sie war sich nicht sicher, ob Professor Marder sie erkannte, vermutete aber, dass das nicht der Fall war. Brauchen Sie Hilfe? Seine tiefblauen Augen strahlten wie der Himmel an einem schönen Sonnentag. Wie sie das so oft taten. Marlene schüttelte den Kopf. Vielen Dank, es geht mir gut. Manchmal stellte sie sich vor, wie es wohl wäre, ihm von ihren Sorgen zu erzählen. Er war so erfahren, dass er sicherlich nicht einfach nur zuhören würde, wie Oma das bisweilen tat. Marlene liebte ihre Oma. Sie war der einzige Mensch, dem sie sich rückhaltlos anvertrauen konnte. Daher kam Oma Marlene wie die Mutter vor, die sie nie gehabt hatte. Früher hatten sie zu dritt in einer Wohnung gelebt und es gab keine Worte, die Marlenes Dankbarkeit beschreiben konnten. Oma war da, um ihre schützende Hand über das kleine Mädchen zu halten. Ohne diese Hilfe hätte Mechthild das Jugendamt geholt. Davon war Marlene überzeugt. Und deswegen gab sie auch jetzt nicht auf. So erleichtert sie auch gewesen wäre, wenn sie Mutter weggeschickt hätten. Nach Omas Auffassung hätte das bedeutet, Mechthild aufzugeben. Und das konnte sie Oma nun wirklich nicht antun. Marlene schüttelte energisch den Kopf, um die Gedanken an die alkoholabhängige, kranke Frau daraus zu vertreiben. Jetzt sah sie wieder Professor Marder vor sich. Er stand noch immer da, als würde er auf etwas warten. Auf seinem Gesicht lag das Lächeln, das Marlene so sehr an ihm liebte. Ein paar Sekunden spielte sie mit dem Gedanken, ihm von Mechthild zu erzählen. Dann schaltete sich eine Närrin. Professor Marder war ihr Dozent, nicht ihr Kummerkasten. Marlene öffnete schon den Mund, um sich von ihm zu verabschieden, doch im gleichen Augenblick huschte ein Ausdruck über sein Gesicht, der sie alarmierte. Sie studieren auch Publizistik. Das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Marlene schoss die Hitze in die Wangen. Nun hatte er sie also doch erkannt. Ja, natürlich begegnen sich die beiden immer wieder und Marlenes Zuneigung wächst, bis Liebe daraus wird. Angenehm ist ihr das natürlich nicht, das spiegelt auch den Titel meines Buches wider. Liebe ist was Süßes, Wahnsinn, deswegen, weil eine Liebe zwischen einer Studentin und ihrem Dozenten natürlich nicht sein kann. Sie versucht also, dem entgegenzuwirken, unter anderem dadurch, dass sie sich einen anderen Jungen in ihrem Alter, in diesem Fall auch, zum Freund sucht, nämlich den Robert. Trotzdem kehren ihre Gedanken immer wieder zu Leon zurück und eines Morgens wird sie dann vom Klingeln des Telefons geweckt und einer ihrer ersten Gedanken ist, es könnte Leon sein. Mit einem Mal war Marlene hellwach. Sie hechtete aus dem Bett und stand nach ein paar großen Sätzen neben dem Apparat. Hallo? Gut, dass du da bist. Hallo Oma. Kannst du zu mir kommen? Bat sie atemlos, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten. Marlene schaute hastig auf ihre Armbanduhr. Sie zeigte gerade einmal 7:15. Wann? Jetzt? Sobald wie möglich, bekräftigte Oma. Marlene überlegte. Sie musste sich noch duschen und anziehen. Der nächste Zug wurde um 7:45 in Erlangen abfahren. Vielleicht erreichte sie ihn. Sicher aber würde sie in einer Stunde aus dem Bahnhof rollen können. Worum geht es denn? Das möchte ich dir lieber persönlich sagen. Gut, ich bin spätestens um 9 bei dir. Danke, meinte Oma und beendete das Gespräch. Marleen legte die Stirn in tiefe Falten. Oma hatte so erregt geklungen. Jetzt, da ihr das bewusst wurde, beunruhigte sie der Anruf plötzlich. Es war nicht Omas Art, Marleen um diese Zeit aus dem Bett zu klingeln. Sie wusste schließlich, dass ihre Enkelin normalerweise nicht früh aufstand. Dass sie dennoch so bald angerufen und sie dann in eindringlichem Tonfall aufgefordert hatte, auf direktem Weg zu ihr zu kommen, konnte nur eines bedeuten, dass Mechthild wieder Schwierigkeiten machte. Ja, was dann folgt, sind aber Schwierigkeiten ganz anderer Art. Marleen fährt zu ihrer Oma, kommt aber tatsächlich zu spät. Oma, die dringend mit ihr reden wollte, liegt tot in ihrem Bett und neben ihr eine Packung Schlaftabletten. Für Marleen war ihre Oma immer die engste Bezugsperson, sodass das entsprechend kritisch ist, die Trauer sehr groß ist. Sie nimmt eigentlich kaum noch etwas wirklich wahr. Und dann, unerwartet, steht Mechthild vor der Tür. Als sie das Zimmer betrat, vereiste etwas in Marleens Innerem. Sie wollte diese Frau nicht sehen, wollte nicht mit ihr reden. Nicht jetzt und auch später, niemals wieder. Ich bin bei dir, flüsterte Mechthild, während sie mit langsamen Schritten auf das Bett zukam. Geh weg, murmelte Marleen. Wir stehen das gemeinsam durch. Mechthild berührte sie am Arm. Augenblicklich zuckte Marleen zurück. So musste es sein, wenn man verbrannte. Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet hat. Marleen fuhr hoch. Bedeutet hat? Mutter ist tot. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Erneut schossen Tränen in ihr empor. Gleichzeitig blickte Marleen in Mechthilds rote, verquollene Augen und sah, dass sie feucht waren. Du bist nicht die Einzige, die einen schrecklichen Verlust erlitten hat, stellte Mechthild fest. Geh weg. Marleens Stimme klang hart und kalt. Sie duldete keinen Widerspruch. Aber Liebes, ruckartig wandte Marleen den Blick wieder zur Wand. Ihre Schultern zuckten. Lange, das wusste sie, ließ sich der Weinkampf nicht mehr zurückhalten. Ich werde eine Entziehungskur machen, erklärte Mechthild mit entschlossener Stimme. Marleen ging nicht darauf ein. Es war richtig, Mechthild schien nüchtern zu sein. Und wie weit lag es zurück, dass sie ihr zuletzt in diesem Zustand begegnet war? So weit jedenfalls, dass Marleen sich nicht daran erinnern konnte. Minuten vergingen, die Marleen wie die Ewigkeit vorkamen. Dann endlich verabschiedete sich Mechthild von ihr. Marleen erwiderte nicht einmal den Gruß. Obwohl sie wusste, dass Mechthild die Täuschung durchschaute, tat sie, als würde sie schlafen. 2 Tage später wurde Erika Lahm beerdigt. Einer nach dem anderen trat nach vorne, um sich von Oma zu verabschieden. Ich kann das nicht, sagte Marleen leise, woraufhin Robert ermutigend ihren Arm drückte und versicherte, dass er bei ihr sei. Marleen weinte nicht mehr, da sie keine Tränen mehr hatte. Sie ging auf das Grab zu. Ein tiefes Loch in der Erde, das schon bald von Finsternis erfüllt sein würde. Marleen erschauerte. Sie spürte einen Kloß im Hals. Spürte, dass er sich nicht herunterschlucken ließ. Oma, flüsterte sie heiser. Da wäre noch so vieles zu sagen und zu fragen gewesen. So unendlich vieles. Sie bückte sich und nahm eine Handvoll Erde auf. Einen Moment lang zögerte sie dann. Es kam ihr falsch vor, Oma damit zuzudecken. Für immer. Aber schließlich warf Marleen die kalte, feuchte Erde in die Grube hinunter. Also nach und nach verschwinden dann die Trauergäste vom Friedhof, vom Zentralfriedhof in Erlangen. Und Marleen bleibt aber noch zurück und zu ihrer großen Überraschung taucht dann Leon auf Und zum ersten Mal ist es ihr möglich, tatsächlich mit jemandem über all das zu sprechen, all diese Gefühle, diese Schmerzen, die sie hat seit Omas Tod, das wirklich auch in Worte zu fassen, sich auszudrücken. Und das tut ihr sicherlich auch gut. Denn nichts hatte sie je so schwer getroffen wie Omas Tod. Ein Albtraum, plötzlich wahr geworden und unerträglich, sodass die Enkelin den Halt verlor. Doch mit einem Mal wog ihr Herz nicht mehr so schwer. Marlene spürte, wie Leon die Arme um sie legte, sie an seine Brust zog. Tief bewegt hielt Marlene den Atem an. Das hier, das konnte doch nicht wirklich sein. Er war zu ihr gekommen, um sie zu trösten, um ihr neue Kraft zu geben. Oder bildete sie sich das bloß ein? Unsicher geworden, tastete Marlene nach Leons Hand, fand sie und verschränkte ihre Finger mit den seinen. Ich brauche dich. Hatte er ihr das tatsächlich zugeflüstert? Anstatt länger zu sinnieren, überließ sich Marlene dem Augenblick. Sie lehnte die Stirn an Leons Schulter. Seine Arme umfingen sie wie eine Decke, in die Marlene gehüllt wurde, nachdem sie in einer frostigen Winternacht durch einen Schneesturm hatte stapfen müssen. Und auf einmal schien elektrischer Strom ihren Körper zu durchfließen, heiß und pulsierend. Ich liebe dich. Anstelle einer Antwort zog Leon sie noch näher zu sich heran. Tränen quollen unter ihren Lidern hervor und Marlene versuchte nicht, sie zurückzudrängen. Sie klammerte sich an Leon wie eine Ertrinkende an einen Rettungsring. Während sie schluchzte, streichelten seine Finger über ihren Rücken. Leon würde sie sicher bis zum Ufer tragen. Darauf, das wusste Marlene, konnte sie vertrauen. Schon ließ der Schmerz ein wenig nach. Die Verzweiflung, die sich in ihr Herz gekrallt hatte, verebbte. Schließlich versiegten auch die Tränen. Zugleich ergriff Marlene ein neuer Hauch von Zuversicht. Wenn Leon sie nicht im Stich ließ, konnte sie es vielleicht schaffen, Omas Tod zu akzeptieren. Irgendwie und irgendwann. Marlene schaute zu ihm hoch. Auf seiner Miene lag ein mattes Lächeln. Doch dann, plötzlich, verdüsterte sich das schöne Gesicht. Was ist? Sie folgte Leons Blick. Einen Atemzug später presste eine kalte, eiserne Faust ihr Herz zusammen. Da stand Robert. Robert, den Marlene völlig vergessen hatte. Ja, und es ist natürlich auch völlig klar, dass Robert, Marlenes Freund, diese Umarmung zwischen ihr und Leon anders empfindet, als sie vielleicht gemeint war. Robert und Marlene fahren dann nach Hause, also zu Marlene nach Hause, und dort in Marlenes Zimmer fordert Robert dann eine Aussprache. Seit wann ich Marlene konnte sich seinem Blick nicht entziehen. Sie rutschte auf dem Bett nach hinten, bis sie die Wand im Rücken spürte, die sie stützte. Dennoch fühlte Marlene sich klein und schwach. Ich habe dich etwas gefragt, donnerte Robert. Wie lange liebst du ihn schon? Lange, flüsterte sie. Lauter, ich verstehe dich ja kaum. Sehr lange, erklärte Marlene mit bebender Stimme. Und ich schäme mich zutiefst dafür. Das musst du mir glauben. Hast du schon etwas für ihn empfunden, als wir zusammengekommen sind? Wollte Robert als nächstes erfahren. Marlene schluckte hörbar, dann nickte sie. Ja. Jetzt war es Robert, der den Blick abwandte. Er trat ans Fenster und schaute hinaus. Marlene konnte sich nicht vorstellen, dass er wahrnahm, was unten auf der Straße vor sich ging. Angespannt beobachtete sie Robert, dessen Schultern zuckten. War es Schmerz oder Zorn, der ihn durchschüttelte? Hast du mich jemals geliebt? Marlene sprang auf und war noch in der gleichen Sekunde bei ihm. Natürlich, ich hätte doch nicht... Aber du wolltest von Anfang an seine Freundin sein, nicht meine. Nein, ich wollte... Doch, versetzte Robert schroff. Lüg mich nicht an. Marlene schwankte. Sie hatte versucht, sich in ihn zu verlieben. Aber ihre Gefühle für Leon waren immer die stärkeren gewesen. Vorher schon und nachher wieder. Wenn er gekommen wäre und gesagt hätte, dass er mit dir zusammen sein möchte, hättest du mich sofort verlassen. Es hatte keinen Sinn, das zu leugnen. Also nickte Marlene erneut. Robert reagierte blitzschnell. Die Muskeln in seinem Gesicht zuckten. Und bevor Marlene begreifen konnte, was er tat, schlug er brutal zu. Etwas explodierte in ihrem Kopf. Und keuchend taumelte Marlene zurück, während sie gleichzeitig nach der schmerzenden Stelle tastete. Ihre Hand war rot vom Blut. Wie im Nebel registrierte sie, dass Robert bereits zur Tür gegangen war. Er würde Marlene hier zurücklassen. Einfach so. Erschöpft sank sie in die Knie. Das Blut auf ihrem Gesicht mischte sich mit Tränen. Du solltest den Kopf in den Nacken legen, riet Robert kühl. Marlene schluchzte auf. Und noch etwas. Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass jemand deine Oma ermordet haben könnte?
Vielen Dank. Ich fange jetzt mal mit dem Mann an, mit dem Martin Weigert. Dankeschön für die musikalische Umrahmung. Und Dankeschön an den Daniela Preitz. Heute Lesung und natürlich auch Dankeschön an die Frau Schwabe im ersten Teil. So, bevor Sie sich jetzt den widrigen Verhältnissen draußen zuwenden, Sie müssen jetzt noch nicht nach Hause stürmen, Sie können sich am Bücherstand umschauen, Sie können auch gerne noch mit den einzelnen Menschen hier in Kontakt treten, ins Gespräch kommen und Sie können natürlich auch gerne das Angebot wahrnehmen von der Daniela, ein sozusagen selbstgestaltetes Lesezeichen sich noch kreieren zu lassen. Ich danke für Ihren Kommen, wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg und vielleicht sehen wir ein Wiedersehen. Dankeschön.